Schön, euch zu sehen. Es gibt diesen Film Avatar, Aufbruch nach Pandora, und für diesen Film haben die Regisseure sich eine eigene Sprache ausgedacht, also richtig entwickelt von einem Sprachforscher, und die Begrüßung der Menschen, dieses Volkes dort, ist genau: Ich sehe dich. Also nicht einfach Hallo, ja, sondern ich sehe dich. Und da kann man viel drüber nachdenken, das ist nicht unser Thema heute Morgen. Ich finde es nur eine sehr interessante Begrüßung. Das Gegenteil davon ist eine bewusste Ausgrenzung, ein Ausdruck einer gestörten Beziehung, erlebt man in diesem Film dann auch. Ja? Da sieht man die Person halt gerade nicht. Ich sehe dich. Und das ist vielleicht auch etwas, weshalb wir eine Segnung in der Gemeinde von vorne machen, weil wir dieses Kind sehen. Mit wem ich Gemeinschaft haben will, den schaue ich mir an. Ja? Den hole ich mir vor die Augen sozusagen. Mit wem ich keine Gemeinschaft haben will, den will ich auch nicht sehen. Das kennen wir aus unserer Kultur sehr gut, denke ich. Vielleicht kennst du das sogar aus deinem Leben. Ja, mit wem du keine Gemeinschaft haben willst, ja, dem läufst nicht hinterher, dass du ihn anschauen kannst. Und das Sehen spielt auch schon bei Abraham eine große Rolle in 1. Mose 16. Wir sind ja mitten in so einer Reihe, also ihr mehr als ich, in einer Reihe über Abraham, über sein Leben. Und wir kommen heute in Kapitel 16 an. Und dort sieht Gott. Gott sieht. Und was Gott in diesem Kapitel zu sehen bekommt, ist nun weniger ein Beweis für den viel gerühmten Glauben, über den Christian letzten Sonntag gesprochen hat, aus Kapitel 15, sondern es ist eher ein Beweis dafür, dass Menschen immer und immer wieder in bestimmte Verhaltensmuster hineinfallen, die sie dann auch in Konflikte bringen. Es ist ein Beweis dafür, dass wir Menschen halt nicht die Heiligen sind. Also, ja, dass wir Menschen einfach Probleme haben, die uns immer wieder in Konflikte stürzen. Die gute Nachricht des Kapitels lautet aber: Gott sieht unsere Probleme. Gott sieht unsere Probleme, Gott sieht unsere menschlichen Probleme. Und ich lese uns mal die ersten 6 Verse aus 1. Mose 16 vor. Sarai aber, Abrahams Weib, gebar ihm nicht. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Gehe doch zu meiner Magd, ob ich mich vielleicht aus ihr erbauen kann, also ein Nachkommen erhalten kann. Abraham gehorchte Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Weib, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Lande Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Manne, zum Weibe. Und als er zu Hagar kam, empfing sie. Da sie nun sah, dass sie empfangen hatte, ward ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd an den Busen gelegt, nun sie aber sieht, dass sie guter Hoffnung ist, muss ich in ihren Augen verachtet sein. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Gewalt, tue mit ihr, wie dir gefällt. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. In 1. Mose 15 haben wir einen der größten Glaubensmomente in der Bibel niedergeschrieben bekommen. Paulus bezieht sich im Römerbrief auf dieses Kapitel 15 und zeigt uns auf, dass wir aus Glauben gerechtfertigt werden. Nicht irgendein Werk, nicht irgendeine Vorleistung, nein, einfach, weil wir Gott vertrauen. Christian hat das am letzten Sonntag sicherlich ausgeführt und hat uns hineingeführt in die Verheißungen Gottes und in diese Glaubensreaktion Abrahams und in den anschließenden Bundesschluss. Abraham hat volles Vertrauen in Gott gesetzt und das wurde ihm zum rettenden Glauben. Gott auf der anderen Seite hat sich mit seinem Bund verpflichtet und eine Nachkommenschaft versprochen. Wie Sterne am Himmel können wir momentan selten beobachten, was das heißt, aber kommt auch irgendwann wieder. Ja. Und jetzt Kapitel 15, Riesenversprechen. Und was machen wir dann? Das ist so ein bisschen wie Weihnachten, was dort in Kapitel 15 versprochen wird. Ja, wir warten. Und es passiert nichts. Es passiert nichts bei Abraham und Sarai. Ein Jahr vergeht, zwei Jahre vergeht, es passiert nichts. Nun, Abraham und Sarai, die kannten noch keine Instant-Gerichte, die sind noch nicht so verwöhnt wie wir, das alles sofort auf der Schnelle, ja, nur mal kurz auf die Taste gedrückt und dann ist das Essen da oder Internetverbindung angeschaltet. Ich habe es in der Vorbereitung mir gedacht, meine Güte, vor 15 Jahren, ja, habe ich ein 52K-Modem gehabt, ja, wer ein bisschen so Richtung Senioren Plus geht, ne? Der weiß noch, was das heißt. Ja, da hat man dann eingewählt und macht da, ja, bing, bing, und dann war es dann da. Da konnte man zwischendurch Zeitungen lesen. Ja, und wir waren alle happy und dann die einzelnen Homepages hochgefahren. Hat gedauert, ja. Und wenn heute die Seite nicht sofort da ist, dann denkt man sich, mein Browser ist kaputt oder ich muss irgendwas und fängt schon auf den Tasten rumzutippeln. Wir sind es nicht mehr gewohnt, Geduld zu haben in unserer Zeit. Ja, es muss alles sofort auf der Stelle da sein. Und wenn es nicht sofort auf der Stelle da ist, dann gibt es ein Problem. Ja, mindestens ich bin ein Problem, weil ich nämlich dann hibbelig werde. Abraham, Sarai, die waren noch ein bisschen gemütlicher unterwegs. Kochen hat noch etwas gedauert. Es war nicht ganz so hektisch. Ja, und die warten halt auf die Erfüllung der Verheißung. In Vers 3 wird erwähnt, dass sie 10 Jahre jetzt schon in Kanaan wohnen. Irgendwann in der Zeit kam diese Verheißung, vielleicht sind es ganze 10 Jahre, die sie schon am Warten sind, vermutlich ein paar Jahre weniger. Aber es ist eigentlich egal, ob es jetzt 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre sind. Wenn man 85 ist, denkt man ja ehrlich gesagt nicht mehr ans Kinderkriegen, oder? Also ich habe bei 40 jetzt schon irgendwo ausreichend. Und die haben... Ja, Die denken eigentlich nicht mehr daran, dass sie Kinder kriegen können. Und irgendwie haben sie dieses Gefühl, mir läuft die Zeit davon. Rein menschlich läuft sie ja auch davon. Und dieses geduldig Warten auf Gott, das ist so eine der größten Herausforderungen, die Gott uns stellen kann. Ja? Gott kann ganz viele Regeln aufstellen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber wenn Gott sagt, warte, dann geht uns das ungefähr so wie meinen kleinen Kindern. Ja, wenn ich sage, warte, also stehen bleiben, ja, es ist schier ein Ding der Unmöglichkeit. Es geht nicht. Es gibt wenig, was uns wirklich mehr stresst oder herausfordert, als einfach auf Gott zu warten. Der Prophet Samuel sagt zu Saul in 1. Samuel 9, Vers 27 bei seiner Einsetzung, du aber stehe still, dass ich dich das Wort Gottes hören lasse. Du aber stehe still, komm mal zur Ruhe, mal runterfahren. Die Esel haben wir gesucht, alles erledigt, ja, jetzt wirklich Ruhe und lass mich dir erzählen, was Gott dir sagen möchte. Stillstehen, das ist etwas, was wir nicht wirklich können. Wir können in einem normalen Sommer sicherlich stundenlang faul auf einer Liege in der Sonne liegen, viele von uns vielleicht, ja, das ist überhaupt kein Problem. Aber warten auf Gott und womöglich auch noch damit verbunden, dann zugeben, dass ich das Problem nicht selbst lösen kann, das mich gerade beschäftigt, das ist das Schwerste für einen Menschen. Wenn wir es schaffen, dann verherrlichen wir Gott. Aber oftmals ist es so wie bei Sarai. Und Sarai hat genug vom Warten in 1. Mose 16. Ja, lange genug gewartet, Gott hatte seine Chance. Der Glaube in Gott und an seine Verheißung, der ist weiterhin vorhanden, sonst würde Sarai in diesem Kapitel nicht das machen, was sie macht und das vorschlagen, was sie vorschlägt. Ja. Und Abraham würde dem auch nicht zustimmen. Die beiden haben schon geglaubt, dass Gott ihnen ein Nachkommen schenken will. Aber vielleicht ist es so ein bisschen im Laufe dieser Wartezeit, ganz am Anfang war es, okay, Gott wird das machen. Ja, das wird ein Wunder werden. Und im Laufe der Wartezeit, naja, vielleicht wird Gott das ja machen, wenn ich etwas mache. Ja, also vielleicht muss ich ja doch noch irgendwo was dazu tun. So, dieser Hintergedanke wird vermutlich immer größer geworden sein und am Ende wird er sich dann Bahn gebrochen haben, dieser Gedanke, ich muss es machen. Oder es ist einfach auch nur der Gedanke, dass wir Gott helfen müssen, seinen Plan zu verwirklichen. Ja. Sie erliegt auf jeden Fall diesem weit verbreiteten Irrtum, dass wir Gott helfen müssen, damit er seinen Verheißungen und auch seine Gebote wirklich umsetzen kann. Das kann man mehrfach in der Bibel sehen. Also zwei Beispiele möchte ich euch geben. Saul bekommt einmal den Auftrag, gegen ein anderes Volk zu kämpfen und den Bann zu vollstrecken. Es ist eine Gerichtshandlung, die er vollziehen soll. Und er soll da nichts mitbringen nach Hause aus diesem Krieg. Und er zieht los und er schlägt das andere Volk und er kommt zurück und dann taucht Samuel bei ihm auf und fragt ihn, sag mal, warum höre ich hier Rinder blöken? Warum höre ich hier Rinder? Und Saul sagt, ja, wir haben uns gedacht, wir nehmen ein paar mit, dann können wir nachher anbeten. Ja. Das ist ein ganz toller Gedanke, der klingt richtig fromm. Es war nur nicht das, was Gott gesagt hatte. Und Samuel sagt ihm, weißt du, Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist besser als Opfer. Ein anderes Beispiel, das wäre Jona, der Gott helfen will, gerecht zu sein. Jona soll nach Ninive gehen, die Bösen, die Feinde, also der Inbegriff von Schlechtigkeit für die Israeliten. Und er soll da hingehen. Er als Prophet im Nordreich hatte eh schon das Problem, dass Gott irgendwie total inkonsequent mit diesen Königen da im Norden umgeht und die im Süden, die guten Könige, immer eins noch auf den Deckel kriegen und es denen immer schlechter geht. Und Jona denkt sich, ich gehe nicht nach Ninive, ich gehe in die andere Richtung. Ja, dann kann ich auch nicht den Leuten da eine rettende Botschaft verkünden in Ninive, dann werden die keine Buße tun und dann ist Gott nicht in der Verlegenheit, doch noch gnädig und barmherzig zu sein, sondern er kann wirklich Gericht üben. Im Grunde ist das, was Jona in Kapitel 3 dann zum Ausdruck bringt und in Kapitel 4, Kapitel 4. Jona denkt sich, ich muss Gott ein bisschen helfen, damit er mal konsequent sein kann. Ja, das ist das, was Jona sich denkt. Jona will keine Rettungsbotschaft. Er möchte, dass Gott wirklich mal das umsetzt, was er da gesagt hat im Gesetz. Sarais Lösung, um wieder in Kapitel 16 hier zu landen, eine Leihmutter. In diesem Fall, in diesem Kapitel, wenn wir das weiterlesen, merken wir, dass es keine gute Idee ist. Wir merken es schnell an diesen vielen Abers, die in diesem Text auftauchen. Und wir merken es da auch daran, weil Hagar hier in diesem Kapitel zweimal mit ägyptische Magd betitelt wird. Nun ist ja ein Ausländer, der irgendwo arbeitet, nicht unbedingt was Schlechtes, ja, das soll ja vorkommen. Aber ägyptische Magd verweist auf frühere menschliche Lösungsansätze im Leben von Abraham. Ägypten findet sich nämlich bereits in Kapitel 12. Und in Kapitel 12, da macht sich Abraham dann endlich auf in das Land Kanaan, in das verheißene Land. Ja, er hatte eh schon einen Zwischenstopp in Haran eingelegt und ein bisschen gezögert, aber dann ist er halt wirklich losgezogen nach Kanaan und kommt in diesem Land an und er betet an und dann gibt es eine Hungersnot in dem Land. Und Abraham, schlau wie er ist, denkt sich, na, ich bin ja nicht blöd, da wo es kein Essen gibt, da bleibe ich nicht. Also zieht er weiter nach Ägypten und findet dort ein Asyl, ein Exil, ja. Aber damit er dort, weil er sich nicht ganz so wohl fühlt in seiner Haut, damit es ihm da trotzdem gut geht, fängt er an zu lügen und zu täuschen, im Grunde um ohne Gottes Hilfe zu überleben. Ägypten und alles, was dort passiert, sind menschliche Lösungen von Abraham, die er eingebracht hat, die er sich ausgedacht hat, und die gehen alle schief. Im Grunde wird er am Ende mit Militäreskorte aus dem Land hinaus expediert. Ja, war noch das Beste, was ihm passieren konnte. Und Hagar dürfte ein Mitbringsel von diesem Exkurs nach Ägypten gewesen sein. Die ägyptische Magd. Auch in unserem Kapitel geht der menschliche Lösungsversuch schief. Eigene Lösungen, die führen hier zu Selbstgerechtigkeit, zu Passivität, zu Gleichgültigkeit, zu mangelndem standhaften Glauben, Intrigen, Hass. Ja, von Abraham, von Sarai und von Hagar. In dieser Familie gibt es keinen Heiligen, nicht einen einzigen. Und Gott sieht das Grundproblem von uns Menschen präsentiert. Wir sind alle miteinander, um Paulus zu zitieren, böse. Wir haben nicht dieses gute Humanistische in uns, sondern in uns ist eigentlich eine Mördergrube. Wir sind nur immer fleißig dabei, den Pinsel zu schwingen, damit es ein bisschen heller ausschaut. Und wir wollen auch alle unabhängig sein. Manchmal tarnen wir das mit einem frommen Anstrich, so wie Sarai hier in diesem Kapitel. Der Herr hat mich verschlossen. Aber letztlich ist es immer das Problem des Nichtwartens und des Unabhängigseinwollens. Wir wollen es erledigt haben. Wir wollen es machen. Und das ist heute ja auch nicht anders. Wenn ich nur mal Kindererziehung nehme, ja, wie oft versuche ich aus eigener Kraft und Anstrengung heraus, Gott dabei zu helfen, dass meine Kinder ihr volles Potenzial entfalten. Also ich habe noch sehr kleine Kinder, der Älteste ist 3,5, aber um mich herum, also letztens war ich in der Plus City, drückt mir jemand einen Flyer in die Hand für Englischunterricht ab 4 Monate. Ja, ne? Englischunterricht ab 4 Monate, mal Musikschule, gibt es in Leonding auch eine gute, ja, dann könnte man noch, meins sind Burschen, also das funktioniert mit Ballett nicht so gut, aber Sportverein, Fußball spielen, ja, laufen eh immer gerne einen Ball hinterher. Man verbringt als Eltern heutzutage, oder man kann Stunden im Auto verbringen, ja, die Kinder sollen ja was werden. Und da fragt man sich dann schon, wie aus denen, die ein bisschen näher zu mir sind als die Jugendlichen, ja, wie aus den Älteren überhaupt was werden. Wie konnte aus euch eigentlich etwas werden? Ja, es gibt viele gute Gründe für Sportunterricht und für Englisch und all diese Sachen. Es ist keine Frage. Aber wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich, um für meinen Sohn, für meine Tochter zu beten, dass sie nach dem Herzen Gottes geraten, dass sie ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes werden. Denn das ist ja nicht das Ergebnis von Musikschule oder Sportverein, sondern das ist etwas, was Gott bewirkt in seiner Gnade. Sarai und Abraham in dieser Stelle, in unserem Kapitel, sind wirklich der Meinung, dass Gott Nachhilfe oder Unterstützung auf jeden Fall braucht, damit seine Verheißung auch wirklich Realität werden kann. Und sie begründen ihr Tun also wirklich fromm, ne? Der Herr hat verschlossen. Wir würden vielleicht nicht verschlossen sagen, wir würden heute sagen, ne? Der Herr hat gesprochen, der Herr hat gesagt oder so. Einen frommen Spruch gibt es immer wieder mal. Und trotzdem bleibt es eigenes Stückwerk. Und die Folge davon ist nicht Segen, sondern ist Leid und Not. Das merken wir in den folgenden Versen ganz, ganz deutlich. Eine Not, die Gott sieht und die dazu führt, dass Hagar Gott einen wunderbaren Namen gibt, den wir hier in diesem Kapitel lesen werden. Ich lese uns mal die nächsten Verse bis Vers 12, von Vers 7 an. Aber der Engel des Herrn, also Hagar war geflohen, ja, Ende Vers 6. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen am Wege Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Sieh, ich will deinen Samen also mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du hast empfangen und wirst einen Sohn gebären, den sollst du Ismael nennen, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird gegenüber von all seinen Brüdern wohnen. Soweit einmal. Wenn man so rückblickend auf diese Verse 4 bis 6 schaut, ja, dann kann man eigentlich sagen, Hagar hat hochgepokert und sie hat verloren. Sie war die Magd, Sarai die Herrin. Daran änderte auch diese Schwangerschaft nichts. Deshalb lässt Abraham seiner Frau auch freie Hand. Mach mit ihr, was immer du für richtig hältst. Die Rollen sind also eigentlich klar verteilt, aber niemand mag sich mehr wirklich daran halten. Die fehlende Demut schafft viele Konflikte. Zuerst Hagar gegen Sarai, dann Sarai gegen Abraham, dann Sarai gegen Hagar und als Folge von dem Ganzen am Ende, das kommt dann in weiterer Folge der Bibel, Isaak gegen Ismael. Hagar löst ihr Problem, so wie sie es bei Abraham gesehen hat, menschlich. Sie flieht vor Verzweiflung vor ihrer Herrin in die Wüste. Dadurch wird die Situation, in der sie sich befindet, aber eigentlich ja nur noch auswegloser. Eigentlich sitzt sie in der Sackgasse. Sie hat da zwar einen Brunnen, aber nur von Wasser allein kann auch kein Mensch leben. Sie sitzt da eigentlich in der Falle. Am Ende. Jetzt hat sie niemanden mehr um sich herum, nur noch rote Felsen ohne Vegetation. Da ist keine wirkliche Perspektive zum Leben. Der Brunnen in der Wüste ist das einzige Loch weit und breit, aus dem für sie noch Leben quillt. Und in dieser Lebenssituation findet sie der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn, das ist jetzt mal so ein kleiner Exkurs, der erscheint dem Mose in 2. Mose Kapitel 3 im brennenden Dornbusch. Das ist anfangs von diesem Kapitel ist es der Engel des Herrn, der dort spricht. Und im weiteren Verlauf dieses Kapitels stellt sich dann Gott vor als Ich bin, der ich bin, Yahweh. Und da merken wir es deutlicher, als es hier in diesem Kapitel zum Tragen kommt. Der Engel des Herrn ist im Grunde eine Person, die Gott wählt, um Menschen zu begegnen. Von Angesicht zu Angesicht. Ich sehe dich. Ja? In einer Art und Weise, dass Hagar nicht gleich tot zu Boden fällt. Das ist der Engel des Herrn. Und deshalb, weil Hagar das im Nachgang scheinbar dann wirklich erkennt und versteht, das war Gott, der hier mit mir geredet hat. Deshalb benennt sie ihn in den Versen 13 und 14 wunderbar. Sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. El Roy ist das im Hebräischen. Denn sie sprach, habe ich hier nicht den gesehen, der mich gesehen hat? Darum nannte sie den Brunnen, einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret. Der Gott, der mich sieht. Wenn niemand mehr da ist, das ist der gute Teil in diesem Kapitel, wenn niemand mehr da ist, wenn alle menschlichen Lösungen, alle Ideen, wie man doch noch das Problem in eigener Regie lösen könnte, wenn alles das verschwunden ist, dann ist Gott immer noch da. Auch in deinem Leben. Es gibt keine Sackgasse in unserem Leben, in der Gott nicht da ist. Der Gott, der dich sieht, der bleibt nicht auf Distanz. Unabhängig von unserer Herkunft, unserer Hautfarbe, unserem Geschlecht, unserem Alter, unserem Beruf oder was uns sonst noch als Kriterium einfallen könnte, er sieht dich. Er möchte dir nahe kommen. Gott möchte dir nahe kommen. Hagar war eine Sklavin. Sie gehörte nicht zum auserwählten Samen Abrahams. Sie war eine Fremde. Und trotzdem begegnet ihr Gott. Und das ist eigentlich die wirkliche Ermutigung in diesem Kapitel. So eine Begegnung mit Gott hat aber auch eine herausfordernde Komponente. Ja? Also eigentlich hat sie zwei Seiten. Beruhigend ist, Gott sieht mich. Ja? Das andere, das Herausfordernde ist, Hagar, wo kommst du her und wo gehst du hin? Diese Fragen an einem Brunnen mitten in der Wüste gestellt, ja, die verlangen ein bisschen mehr als einfach nur eine Adressangabe. Ja, also nicht, ich komme aus der Breitlandstraße in Leondingen und ich fahre da auch wieder zurück. Da geht es um viel, viel mehr an dieser Stelle. Gott sieht nicht nur, sondern er kennt ja auch. Er wusste, dass Hagar eine Sklavin ist. Hier geht es also um die Ereignisse, die zu ihrer jetzigen Lebenssituation geführt haben und die Frage, in welche Lebenssituation sie eigentlich gehen will, woher und wohin. Die Frage müssen wir uns auch stellen. Ähnlich wie Hagar können wir Christen über das Woher antworten. Wir waren, so wie jeder andere Mensch, von Geburt an Sklaven. Wir sind gebunden, gefangen gewesen in unserer menschlichen Natur, in diesem dunklen, tiefen, schwarzen Abgrund in uns drin. Und ich habe ja gesagt, ich habe drei Buben, dreieinhalb der Älteste, und ich habe nun mittlerweile genug erlebt, um sagen zu können, dass auch kleine Kinder davon geprägt sind. So hart das immer wieder ist, aber der kindliche Neid auf das Spielzeug des Nachbarn, ja, und es ist vollkommen egal, welches das ist, das Recht des Stärkeren, das beinhart durchgesetzt wird unter meinen Burschen, nicht beinhart, aber es wird schon praktiziert. Ja. Mein mittlerer Sohn, der schon jetzt schreit, wenn man ihn einfach, also Aua schreit, wenn man ihn einfach nur streichelt und er das gerade nicht möchte. Ich warte auf diesen einen Moment, wo er dann irgendwann mal anfängt, Aua zu schreien, obwohl Jan gar nichts gemacht hat, nur um zu erleben, wie Papa dann reinkommt und Jan schimpft. Auf den Moment warte ich noch, die Intrige. Ja. Es ist zum Schmunzeln, wenn man es anschaut, ja, weil es noch eigentlich auf einem kleinen Level ist. Aber unsere Kinder haben es auch schon faustdick hinter den Ohren. Es sind halt auch keine Heiligen, die wir da haben. Ja. Wir kommen als Gefangene der Sünde zur Welt, nicht als Heilige. Und gerade deshalb haben Benzels heute Morgen ja auch ihre beiden Töchter segnen lassen und befehlen sie Gottes Gnade, Gottes Führung, Gottes Schutz an. Befehlen sie im Grunde genommen Gott an und bitten darum, dass Gott sie zu Männern, zu Frauen vielmehr, zu Frauen nach seinem Herzen macht. Ja, Männer und Frauen, ja, ja. Wenn man political correct sein will, dann geht es manchmal schief. Gott ist derjenige, der das bewirken kann. Eltern haben nirgendwo einen Schalter, den sie drücken können, und dann kommt am Ende, bupp, ein wunderbarer Heiliger hervor oder so ein Kämpfer für den Herrn. Timo hat ganz viel genannt, was wir beitragen können, wie wir unseren Kindern Jesus nahebringen können. Aber nichts von alledem ist Automatismus. Nichts von alledem wird dafür sorgen, dass unsere Kinder Jesus erkennen können. Das kann nur Gott. Wir wünschen es ihnen, wir sehnen uns danach, und das ist unsere Herausforderung als Eltern und auch als Gemeinde. Lass die Eltern nicht alleine mit ihren Kindern an der Stelle. Denn darin liegt die große Hoffnung, die wir ja haben, dass Gott eingreifen kann, dass Gott dieses Sündenproblem gelöst hat, unsere Versklavung gesehen hat und sich aufgemacht hat, und er hat uns freigekauft am Kreuz. Er hat alles investiert, damit wir eben nicht in dieser Gebundenheit sein müssen und bleiben müssen. Und Timo hat das wunderbar erklärt. Wer das im Glauben angenommen hat, wer gesagt hat, ich vertraue auf Jesus, ja, da ist die Urkunde gewechselt. Gott hält dann die Besitzurkunde für dich in seiner Hand. Ja, das ist eigentlich das Beruhigende in der Geschichte. Freigekauft heißt nicht, dass Gott hingelegt hat und das Geld hingelegt hat und dann gesagt hat, so, und jetzt machst, was du willst, ja, dann wären wir ziemlich orientierungslos in dieser Welt. Gott hat uns zu sich genommen, hineingenommen in seine Familie, hat gesagt, ich passe auf dich auf, du gehörst jetzt zu meiner Familie. Das ist unsere Lebenssituation, die wir Jesus angenommen haben. Und es ist im Grunde auch die Antwort auf das Wohin, denn sie lautet dann, wir gehen zu Jesus in die Herrlichkeit. Und das ist es, was wir allen anderen wünschen. Hagar, wohin gehst du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Wohin gehst du? Bist du vielleicht auf der Flucht vor Gottes Zeitplan, weil das Warten nun langsam zu lange wird? Bist du vielleicht auf der Flucht vor den Konsequenzen deiner eigenen Entscheidungen? Oder bist du vielleicht auf der Flucht vor Jesus? Vielleicht, weil du dich für ihn entschieden hast und plötzlich merkst, wow, er möchte mich verändern. Oder weil du dich nicht für ihn entschieden hast und eigentlich sagen möchtest, geh weg von mir. Lass mich in Ruhe. Bist du auf der Flucht, weil du dein eigener Herr sein möchtest oder deine eigene Frau? Wohin soll dann die Reise gehen? Gott ruft der Hagar damals und uns heute im Grunde zu: Bleib stehen und hör mir zu. Das Interessante in unserem Kapitel ist, Hagar beantwortet zwar die Frage woher, aber die Frage wohin, die beantwortet sie nicht. Ja. Im Grunde war es ihr vollkommen egal, wohin, Hauptsache nur weg. Sie wollte einfach nur weg. Und jetzt begegnet sie Gott, der stellt ihr schon mal unbequeme Fragen und dann kommt eine Aufforderung. Ich bin sicher, das ist so ziemlich der letzte Auftrag, den Hagar hören wollte. Geh zurück, sie wollte weg. Ja, also geh zurück und demütige dich unter die Hand von Sarai. Das heißt, ordne dich bewusst wieder ein in die Hierarchie der Familie. Hagar ist nicht Abrahams erste Frau, ist nicht die eigentliche Frau. Hagar ist die Magd von Sarai. Sie ist Leihmutter. Und es ist in unseren Ohren schon eine sehr harte Forderung, wenn Gott jetzt hier sagt, also geh zurück und demütige dich unter ihre Hand. Das klingt negativ, aber die Demut ist im Grunde das Problem in diesem Kapitel, in der ganzen Geschichte. Denn auch die Initiative von Abraham und Sarai war, nicht mehr unter Gott bleiben, sondern die Dinge in die eigene Hand nehmen wollen. Ja, selber bestimmen wollen, wo es lang ging. Auch das hatte etwas mit mangelnder Demut zu tun. Paulus sagt den Philippern in Kapitel 2, Vers 5, dass sie so gesinnt sein sollen wie Jesus. Und das verbindet er dort mit, in den Versen vorher, mit Demut. Da sagt er dann nämlich zu der Gemeinde, dass sie nichts aus Parteigeist tun soll oder eitler Ruhmsucht, sondern durch Demut einer den anderen höher achten soll als sich selbst, indem jeder nicht nur das Seine ins Auge fasst, sondern auch das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus es auch war. Und Jesus, im Anschluss daran, beschreibt Paulus die Erniedrigung Jesu. Die Erniedrigung Gottes. Gott lässt sein Gott sein, wird Mensch, geht ans Kreuz, geht bis ganz nach unten, in die tiefsten Tiefen, um uns zu dienen. Er wird im Grunde ein Diener für uns alle. Demütig sein, bereit sein, sich einzuordnen. Das ist schwierig und trotzdem notwendig. Und Gott hört dich, auch in dieser Herausforderung. Er sieht dich und er antwortet dir, wann immer du ihn rufst. Er findet dich, egal wie tief unten du bist in deinem Leben. Er hilft dir, er tröstet dich. Aber das eine macht Gott nicht, dass er uns unterstützt auf unserer Flucht raus aus dem Leben. Gott unterstützt nicht die Flucht aus dem Leben, so wie Hagar sie hier versucht hat. Weil das ein menschlicher Versuch ist, Probleme zu lösen. Es endet aber niemals mit einem guten Ende. Wahre Freiheit, wirkliche Annahme, ich sehe dich, vor allem aber wahre Gerechtigkeit und Vergebung, die gibt es nur in Abhängigkeit von Gott. Die gibt es niemals unabhängig von Gott. Hagar ist gehorsam in diesem Kapitel, vielleicht auch, weil ihr bewusst ist, dass ihre Rückkehr und die Verheißung für ihren Sohn irgendwo schon miteinander zusammenhängen. Sie hat ja gerade erst bei ihren Herren gesehen, dass eigene Wege nicht zum Ziel führen, sondern unabsehbare Konsequenzen haben. Und darin besteht der Unterschied zwischen uns und Gott. Gott sieht die Konsequenzen unseres Verhaltens. Er weiß, dass jeder Kompromiss in unserem Leben eine Konsequenz hat. Wir versuchen, dem immer wieder mal auszuweichen und es zu ignorieren, aber es ist einfach so. Und deshalb ist es gut, auf Gott zu hören und das Gespräch mit ihm zu suchen. Denn Gott sieht uns. Was lernen wir jetzt aus diesem Kapitel? Und ich habe lange mit diesem Kapitel gerungen. Was lernen wir jetzt aus diesem Kapitel? Das erste ist einmal, Gott sieht deine Probleme. Die großen, die kleinen, vor allem aber dein grundsätzliches Problem mit deiner menschlichen Natur, mit dem Bösen in uns, das immer wieder dazu tendiert, wegzugehen von Gott, unabhängig sein von Gott. Und Gott hat eine Lösung vorbereitet. Die Verheißung an Abraham, Kapitel 15 ist nur ein Baustein in Gottes großem Plan zur Rettung der Menschen, um ihnen zu helfen, dieses eine große Problem mit der Sünde ein für alle Mal zu erledigen. Wenn wir bei Jesus nachschauen würden in seinem Stammbaum, da würde Abraham und Isaak, die würden drin auftauchen, Ismael nicht. Gott hat einen langen Plan zur Lösung unseres Sündenproblems. Gott hat ja auch keinen Zeitdruck. Das ist ein menschliches Problem. Wir haben ihn. Und genauso wie Abraham und Sarai die Verheißung nicht pushen können, nicht vorwärts bringen können, so können wir auch nicht unsere Kinder zu Männern und Frauen nach dem Herzen Gottes machen. Wir können für sie beten, als Eltern, als Gemeinde, aber wir können es nicht machen. Gott sieht dein Problem und er ist derjenige, der eine Lösung bereithält für dein großes Problem und auch für die Kleinen. Was können wir noch lernen? Kompromisse haben Konsequenzen, können wir lernen. Wir lesen hier nichts mehr am Ende von den Konflikten in der Familie von Abraham, aber die Beziehungen sind mit Sicherheit zerstört oder belastet. Diese Verse hier sind nicht so geplant gewesen am Ende, die Verse 15 und 16. Gott wusste, dass es passiert, dass Ismael zur Welt kommen wird. Er wusste auch, wie sich die Geschichte mit ihm weiterentwickeln wird. Aber Gott hätte auch ohne Ismael sein Ziel erreicht. Das hätte nicht sein müssen. Unser eigenmächtiges, kurzfristiges und auch kurzsichtiges Handeln, ja, aus Unglauben vielleicht oder aus dem Gedanken heraus, wir müssten Gott helfen, dass er seinen Plan doch noch umsetzen kann, das hat Konsequenzen für uns und für andere. Bei Hagar segnet Gott den Ismael mit einem ähnlichen Segen, wie Isaak ihn zugesprochen bekommen hat schon. Und am Ende steht eine Rivalität, die Gott auch schon vorhersagt und die wir bis heute eigentlich sehen können. Ismaels Nachkommen bevölkern heute den ganzen Nahen Osten. Wir sehen eine weitere Lektion, nämlich Gott kommt uns nahe. Gott beobachtet uns nicht einfach aus der Ferne. Gott ist nicht so wie die beiden Herren in der Muppet Show, die vom Rang aus zuschauen, ja, und sich immer halb Schrott lachen, wenn unten irgendetwas schief läuft. Gott ist jemand, dem das nahe geht, wenn es in deinem Leben Probleme gibt. Und der dir nahe kommen will, um gemeinsam mit dir durchs Leben zu gehen. Er beobachtet nicht aus der Ferne. Der Schöpfer, der Herr, der Heiland, er kommt zu dir. Das ist auch herausfordernd, weil er uns die Frage nach dem Woher und dem Wohin stellt. Und wohin wir gehen, ist eine sehr spannende Frage. Gott hat alles in die Wege geleitet, damit wir zu ihm kommen können. Gott ist Mensch geworden. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat für alle deine Sünden bezahlt mit seinem Leben. Und er hat den Tod besiegt. Gott hat wirklich alles geschaffen, damit wir die Ewigkeit bei ihm verbringen können. Und ich möchte uns heute Morgen einfach ermutigen. Bleib stehen, vor allem jetzt im Gedanken stehen bleiben. Bleibt einmal stehen, nehmt euch Zeit, hört zu, was Gott dir sagen möchte. Er hat nämlich auch eine wunderbare Verheißung für dich bereit. Für dein Leben, wenn du wie Hagar nicht die Flucht aus dem Leben antrittst, weil es dir vielleicht zu viel wird oder du dich nicht einordnen möchtest, sondern wenn du das Leben mit seinen Höhen und Tiefen mit ihm zusammen angehen möchtest, dann hat Gott eine wunderbare Verheißung für ihn bereit. Gott sieht dich, das ist das Versprechen dieses Kapitels. Und wenn du noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, wie das mit diesem Leben mit Gott sein könnte, dann lade ich dich ein, einfach nach dem Gottesdienst nicht stehen zu bleiben auf deinem Platz, sondern nach vorne zu kommen und dann können wir gerne noch weiter darüber reden. Gott sieht dich. Ich sehe dich. Amen.